Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin.
Hi Tobias.
In der Vergangenheit haben wir einmal auf unsere Folgen drauf geschaut und haben festgestellt, dass es eine Folge gibt, die ja viele Zugriffe abgegriffen hat. Und zwar ging es da um die Kennzahlen in der Lagerhaltung. Und aktuell beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Personal in der Logistik, HR in der Logistik. Da haben wir uns gedacht, hey, da könnten wir das Ganze nochmal drauf aufsetzen und ein bisschen verfeinern und kümmern uns von daher in der heutigen Folge um die Personalkennzahlen in der Logistik 2026. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Sidekick dort reinzuschauen. Also sind die Personalkennzahlen von damals, ohne dass wir jemals eine Folge drüber gemacht haben, noch die Personalkennzahlen, wo wir heute drauf schauen? Oder hat sich das ganze Thema auch so ein Stück weit geändert? Insofern Frage an dich, Andreas. Du bist auch schon seit geraumer Zeit in der Logistik. Als du damals angefangen hast, was waren so die klassischen Kennzahlen, wo du bei Personal drauf geschaut hast in dem Bereich, in dem du eingesetzt warst?
Also die sind vermutlich geblieben. Das basiert alles auf der Formel Leistung ist Arbeit durch Zeit. Also Leistung ist, wie viel Menge schaffe ich mit wie vielen Stunden? Und das hat sich in meiner Laufbahn eigentlich nie verändert, würde ich mal sagen. Außer der Fokus der Arbeit orientiert sich woanders, aber es hat immer eine Rolle gespielt, wie viel Zeit brauche ich für welchen Vorgang. So.
Gut, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Vielen Dank. Nein, Spaß beiseite. Also grundlegend gebe ich dir vollkommen recht, es geht immer um diese Formel. Allerdings sind wir uns auch einig, dass auf diese Formel halt eben dann entsprechende Einflussgrößen Bezug nehmen. Ne? Während beispielsweise der Arbeitsmarkt an der Stelle ein sehr großer Fundus ist an Mitarbeitern, die du einsetzen kannst und dieser Arbeitsmarkt sich halt eben dann auch entsprechend verändert hat, haben aber auch halt eben die technischen Kenngrößen oder die technischen Einsatzmittel in den letzten Jahren da halt eben dann massiv, nennen wir das mal, unterstützende Tätigkeiten mit übernommen, so dass wir in der Logistik heute rein von den Kennzahlen her an vielen Stellen über weitaus höhere Kennzahlen sprechen, als das damals vielleicht der Fall war, wo der Kommissionierer vielleicht noch mit einer ausgedruckten Kommissionierliste losgetabert ist. Dann also eine Leistung von X gepackt hat und heute hat er das Ganze am Tablet oder vielleicht direkt auf dem Ohr mit dem Pick-by-Voice oder Pick-by-Light oder sonst irgendwas und macht halt eben dann die Leistung mal X im Vergleich zu damals. Insofern...
Das definitiv, ne? Damals, wenn du ein großes Lager hast, was nicht auf eine Wegeoptimierung ausgelegt ist, dann hattest du damals halt eine Pick-Leistung von 80 oder von 120 oder von 150 und wenn du heute am Autostore stehst und nur den Weg von Kiste A nach Kiste B maxt und für diesen Vorgang 3 Sekunden brauchst, dann hast du halt eine 1200er oder eine 900er oder eine 1000er Leistung.
Genau.
Aber wir sprechen immer noch über die gleiche Zahl im Prinzip, ne?
Es ist absolut, ne? Die Ausgangslage, die Ausgangsformel ist immer noch genau die gleiche. Es ist halt eben die Frage, welche Kenngrößen oder wie können wir die Kenngrößen dort entsprechend beeinflussen. In einem Lager ist Personal typischerweise immer noch der größte Kostenblock, wenn es also beispielsweise um die Erfüllung von Bestellungen, von Auslieferungen und sowas alles geht. Gleichzeitig müssen wir das Personal dann halt eben entsprechend befähigen, höhere Leistungen zu machen, so wie du gerade sagst, beispielsweise durch den Autostore. Viele andere technische Möglichkeiten, die an der Stelle dann halt eben Einzug gehalten haben und an Geschwindigkeit, Flexibilität, aber letzten Endes auch so ein Stück weit Fehlervermeidung dann halt eben arbeiten, weil also falsch gepickt bedeutet, es kommt immer eine Retoure zurück, es ist immer irgendwo ein Kommunikationsaufwand. Das heißt, je mehr wir technisch an der Stelle dann bei den Personalkennzahlen tracken, was Einflussgrößen sind, die die Kosten dann am Ende halt eben dann, ich will nicht sagen explodieren lassen, aber erhöhen, sind genau die Punkte, an denen wir dann halt eben ran müssen. Wenn man das Ganze so ein Stück weit aufbricht, kann man da vielleicht auch noch eine weitere Dimension hinzufügen. Ne? Wir hatten gerade das Thema Produktivität, Arbeitszeit durch Einsatz und so weiter. Also die Verfügbarkeit, sind die Leute, die wir dann halt eben entsprechend brauchen, dann auch zum richtigen Zeitpunkt da. Vielleicht an der Stelle vielleicht auch nochmal der Querverweis an unsere Folge zur Personaleinsatzplanung. Dann Stabilität, wie stabil kann der Mitarbeiter seine Leistung bringen, wie stabil laufen dann halt eben am Ende auch die Programme und oder beziehungsweise Systeme. Und die vierte Größe ist an der Stelle vielleicht ganz interessant, wenn man dann also über Führung und Führungsengagement spricht. Das heißt also, wie kann eine Führungskraft in der heutigen Zeit ihr Team abholen und entsprechend motivieren, ist sicherlich auch ein Punkt, den man messen kann. Kann ich mich jetzt so ehrlicherweise nicht daran erinnern, dass das vor 20 Jahren der Fall war.
Ja, definitiv nicht, ne? Also klar hat sich eine Führungskraft auch Feedback aus der Mannschaft geholt. Aber ich kenne auch noch den Satz, wer zahlt, bestimmt. Und da hat es die bezahlende Fraktion nicht interessiert, ob es da jetzt ein Feedback gab, ob das gut oder schlecht war. Wenn das jemandem nicht gepasst hat, man konnte er ja gehen und man konnte mit dem Finger schnippen und standen vier neue da. Die
Was ja
Zeiten
heute nicht mehr der Fall ist.
haben sich ein
Das
Stück
ist ja heute
geändert.
absolut nicht mehr der Fall. Wenn wir da auf die erste Kenngröße reingehen, die Produktivität ist sicherlich die zentrale Kennzahl, ne? Also alles wird in Produktivität ausgedrückt und ist die Produktivität gut, läuft alles hinten dran und vorneweg entsprechend gut. Das können Picks in der Stunde sein, das können Einheiten pro Stunde sein, das können Cost per Order sein, das kann ja der Logistikanteil, der Transportkostenanteil am Gesamtumsatz sein. Die Produktivität lässt sich, je nachdem, wie die Logistik ausgerichtet ist, an der Stelle dann halt eben entsprechend immer darstellen. Aber sie ist halt eben immer eine sehr isolierte Betrachtung dessen, was Produktivität am Ende ist. Was man halt eben dann am Ende nicht sehen kann, ist, wie entsteht diese Produktivität? Also welche Einflussgröße ist dann dabei? Wie komplex sind gegebenenfalls Prozesse oder auch Wegstrecken, ne? Also wenn ich dann feststelle, dass ich für den einzelnen Pick dann irgendwie, weiß nicht, 140 Meter fahren muss, dann ist halt eben auch logisch, dass meine Pickleistung nicht sonderlich hoch ist. Insofern geht es halt eben dann genau darum, von dieser Produktivität ausgehend in die Detailthemen dann abzusteigen und dort halt eben dann entsprechende Möglichkeiten zu finden, das Ganze oder beziehungsweise den Prozess so zu verschlanken, zu verbessern, dass halt eben dann im Umkehrschluss am Ende die Produktivität höher sein kann.
Das war auch früher schon eine Dimension, ne? Eine gute Produktivität bei einem Mitarbeiter, der das Gleiche macht wie 20 andere, galt es ja auch früher schon insofern zu analysieren, was macht ihn denn so schnell? Also ist er denn so oberflächlich, dass er so viel Fehler erzeugt, dass er so schnell ist? Packt er im besten Fall die Ware gar nicht ins Paket, sondern quittiert nur? Also so ganz übler Fehler. Und dadurch wird er sehr produktiv. Oder hat er sich ein Setting aufgebaut, was ihn deutlich effizienter macht als alle anderen Kollegen, weil er es von links nach rechts arbeitet, weil er die Wege verkürzt hat bei dem, was er tut. Das kann ja auch beim Packen von Paketen sein, wenn das nicht alles vordefiniert ist. Und ich glaube, da hat die Produktivität schon noch die zweite Ebene, nämlich Best Practice rauszufinden und sie dann auf die anderen zu übertragen. Und
Absolut.
vielleicht noch kurz, weil du vorhin auch gesagt hast, Stabilität. Auch das gab es früher schon, vor allem bei physisch sehr anstrengender Logistikarbeit, dass jemand einen Tag da war, hat eine super Leistung gemacht, aber seine Krankquote lag halt einfach bei 9 oder 11% im Vergleich zu den Kollegen, die mit 3% kontinuierlich geleistet haben, nicht auf dem Niveau. Aber wenn du die bezahlte Zeit nimmst und durch die geleistete Menge oder die geleistete Menge durch die bezahlte Zeit, waren die langsam auch nicht schlechter. Sie hatten keine so hohen Ausfälle, ne? Also da ist es immer spannend, so ein bisschen, wie du es vorhin gesagt hast, eine Betrachtungsmatrix, ein Framework aufzubauen, was verschiedene Kennzahlen berücksichtigt, um dann eben das ganzheitlich zu betrachten. Ja.
Na, um es nochmal aufzugreifen, ne, wir hatten es gerade eben Verfügbarkeit genannt. Das heißt also, ist der Mitarbeiter anwesend? Wie hoch ist seine Anwesenheitsquote? Wir haben ja immer eine Planleistung, ne? Er schafft es, der Mitarbeiter, diese Planleistung nicht nur auf dem einzelnen Tageswert, sondern halt eben dann auch über eine gewisse Zeitstrecke dann halt eben zu erfüllen. Ist der Mitarbeiter in der oder muss der Mitarbeiter dann halt eben entsprechend Überstunden machen? Kann ich Überhänge an die Zeitarbeit dann, also mit Zeitarbeit oder mit Leiharbeit entsprechend dann halt eben kompensieren und sowas alles? Ne? Das heißt also, die Verfügbarkeit bezieht sich ja dann halt eben auch darauf, wie kann der aktuelle Apparat, der für die Planung ausgelegt ist, mit dem Ist, also mit der Realität umgehen und wie flexibel adaptierbar ist es hier entsprechend, ne? Also, vielleicht ein großer Punkt, wie ich finde, stellen erst heute fest oder für mich dieses Bewusstsein, dass halt eben Krankenstand Geld kostet. Ne? Also, ein Mitarbeiter, der, so wie du gerade sagst, eine super Leistung macht, aber halt eben 11% krank ist, der ist streng genommen, ist der einen Monat im Jahr nicht da. Ne? Das heißt, der
Ja, oder
arbeitet
streng
produktiv halt
genommen
eben nur 11.
hat er nicht die Hälfte der Leistung oder ja, 11%. Er hat halt einfach eine 10%, 11% schlechtere Leistung. Und man könnte sogar sagen, na, der Faktor ist noch größer, weil du in dem Moment ja dann jemanden auf die Stelle setzt, der eine schlechtere Produktivität hat. Und vielleicht macht er auch noch mehr Fehler und dann zieht er die Leistung eben durch diese Schwankung zwischen Spitzenleistung und Nichtverfügbarkeit, zieht er die Leistung fürs Team eigentlich runter, ne?
Ganz, ganz wichtig, da halt eben dann im Zweifel drauf zu schauen und dann halt eben vielleicht auch einfach ein Stück weit den Krankenstand insofern zu bewerten, als dass es halt eben bezahlt ist. Aber halt, also für mich hat es immer so den Anschein, als wenn, ja, krank ist halt eben krank. Krank ist auch krank, überhaupt gar keine Frage. Ne? Aber es ist halt eben, es sind trotzdem Kosten, die betrachtet werden müssen, ne? Die
Also in der
bezahlt werden müssen von der
wirtschaftlichen,
Unternehmung.
in der
In der
wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Betrachtung
Betrachtung, genau.
ist es extrem wichtig, ne? So, und da muss man dann halt eben einfach mit reinschauen. Zweiter Punkt, den du gerade genannt hast, ist die Stabilität, ne? Wir haben, wie stabil ist der Mitarbeiter? Das heißt, also, wie zuverlässig verrichtet er seine Arbeit? Du brauchst nicht immer die Top-Performer, du brauchst halt eben dann vor allen Dingen die Leute, die in der Mitte dann halt eben das Volumen tragen, ne? Und die stabil sind, die da sind, letzten Endes vielleicht dann also auch Einarbeitungen und sowas dann halt eben am Ende übernehmen. Ne? Wir hatten in der Folge Skill-Based Hiring, passt jetzt nicht so ganz zum Frontline-Worker, aber letzten Endes gibt es ja eine Einarbeitungszeit, also der Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter dann halt eben anfängt zu arbeiten, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo er halt eben dann die Planleistung erreichen kann mit seinen erworbenen Skills. Man nennt das also Time to Productivity, wie lange dauert es, bis ein Mitarbeiter dann halt eben produktiv arbeiten, mithelfen kann, die Leistung dann halt eben, und wenn du diese Zeit entsprechend verkürzt und halt eben so gestalten kannst, dass der Mitarbeiter nicht nach 2 Monaten dann halt eben da ist, sondern vielleicht nach 2 oder 3 Wochen, dann sparst du ja letzten Endes auch wieder jede Menge Geld. Und es ist eine Kennzahl, eine Personalkennzahl, die du an der Stelle dann halt eben entsprechend tracken kannst. Und natürlich das Thema dann halt eben der Fehlerquote. Das gehört immer damit. Das gehört auch dann sicherlich in diese Time to Productivity. Es hilft nichts, wenn du Mitarbeiter in 3 Wochen da hast, dass also die Leistung packt, so wie du das gerade so suffisant dargestellt hast. Aber wenn der halt eben die ganze Zeit nur Mucks packt und die Hälfte der Sendung kommt, dann halt eben reklamiert zurück, hast du auch nichts gewonnen. Ne? Was ich immer noch sehr interessanten Punkt finde, war gerade der vierte, den wir genannt haben. Das heißt mal Engagement und die Führung messbar machen. Letzten Endes, es gibt dann also zum Beispiel den Employee Net Promoter Score, ENPS, angelehnt an den Net Promoter Score, der im B2C-Handel unterwegs ist oder im B2C-Geschäft unterwegs ist. Das ist immer dann, wenn ihr so eine Mail von nach einer Bestellung bekommt und dann also anklicken dürft, wie zufrieden wart ihr damit? Und wenn ihr da abstimmt, läuft das halt eben in diesen NPS mit rein. Und das Gleiche kannst du logischerweise dann halt eben auch für Führungskräfte und für Führungsmannschaften machen und kannst die Mitarbeiter dann halt eben entsprechend abstimmen lassen, wie zufrieden er damit ist und wiefern ihn das motiviert, dort halt eben weiterzumachen, sich zu entwickeln, und wie unterstützend dann also seine Führungsmannschaft an der Stelle auch ist. Wobei ein niedriger ENPS an der Stelle eigentlich immer in Verbindung zu bringen ist mit mehr Kranktagen, also höhere Unzufriedenheit in der Belegschaft. Das heißt, du hast mehr Kranktage, höhere Fluktuation, mangelnde Motivation und dann sicherlich dann halt eben auch Vertrauen. Und das Ganze ist dann logischerweise am Ende wieder eine geringere Produktivität, die dich nicht weiterbringt. Insofern ist gerade dieser Punkt, Führungskräfte zu messen, in diesem ENPS auch ein absoluter Punkt, der nicht irgendwo ein Nasenfaktor oder ein weicher Faktor ist, sondern er kann halt eben relativ hart gemessen werden. Und aufbauend darauf können sich dann halt eben entsprechende Produktivitätsverbesserungen dann auch abgeleitet werden. Ne? Also wenn ich feststelle, dass beispielsweise in einem Bereich bei einer Führungsmannschaft der Wert besonders klein ist, muss ich mit der Führungsmannschaft, mit der Führungsmannschaft oder mit der Führungskraft ins Coaching gehen und muss halt eben dann schauen, wohin führt das hier an der Stelle und was kann ich dort halt eben dann machen, damit ich die Gesamtproduktivität im Gesamtprozess dann halt eben wieder hochbekomme. Ganz, ja.
Also
Du wolltest noch was
kann ja auch
ergänzen?
sein, dass es gar nicht an der Führungskraft liegt, aber an den Rahmenbedingungen, mit der die Führungskraft zu kämpfen hat. Und vielleicht braucht sie Unterstützung, ne? Vielleicht hat sie 15 direkte Mitarbeiter und kommt nicht mehr durch. Kann ja auch so ein Faktor sein. Also es ist einfach eine weitere Möglichkeit, die Realität zu betrachten und ergänzt die anderen Leistungszahlen und die anderen Kennzahlen hier im Personalbereich ja auch sehr gut.
Absolut. Letzter spannender Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist dann immer dieses Thema der Administration. Ich finde, oder hab's in meiner Logistik-Laufbahn das ein oder andere Mal festgestellt, ne? Das heißt also, wenn irgendwo dann der Finger auf Leistung gelegt wurde, dann ist man immer sehr schnell dabei, eventuelle Nebenzeiten dann also in irgendwo so ein, nehmen wir das mal so, in so ein Administrationsschälchen reinzuschieben, ne, und zu sagen, naja, das ist jetzt keine produktive Arbeit, also darf ich es ja als produktive Stunden auch nicht mit reinrechnen und hoppala, auf einmal sind die ganzen Stunden raus und meine Leistung wird logischerweise besser, ohne dass sich was verändert hat. Aber ich habe am Ende dann also ja, nehmen wir das mal administrativen Overhead, der mit Dingen beschäftigt sind, die so halboperativ unterwegs ist. Sind, ne? Und hier kannst du halt eben dann im Zweifel eine Kennzahl ermitteln und kannst beispielsweise dann ermitteln, ich weiß nicht, also wie viele Abrechner, also Gehaltsabrechner hast du pro Kopf in deinem Lager, ne? Wie viele Ansprechpartner für Bestellungen hast du, wie viele, ich weiß nicht, Hausmeistertätigkeiten, wie viele, ich weiß nicht, was you name it, ne? Es gibt ja relativ viele Möglichkeiten, an der Stelle dann halt eben irgendwas unter dem Deckmantel der Administration zu verstecken. Und da ist immer der Branchenvergleich dann halt eben am Ende ganz spannend, dort reinzuschauen und zu sagen, naja, bei dem Wert bin ich gut, ne? Bei dem Wert bin ich, keine Ahnung, ne? Also ich beliefere Hunde. Ich weiß nicht, Kunden, ich beliefere 10.000 Bestellungen oder sonst irgendwas pro Monat und dafür habe ich eine bestimmte Anzahl an Disponenten beispielsweise. Ne? So, und dann kann ich halt eben in andere Unternehmen reingucken und kann dort schauen, wie viele Touren macht ein Disponent und so weiter. Ne? Muss mir das natürlich dann auf einer vergleichbaren Ebene dann immer anschauen, sodass ich halt eben dann nicht Äpfel mit Birnen vergleiche, aber ich kann halt eben dann dort an der Stelle reingehen und kann sagen, naja, also wir disponieren mit 10 Disponenten, ich weiß nicht, jeden Tag 100 Autos und wir disponieren mit 12 Disponenten jeden Tag nur 80 Autos. Da muss man halt eben tiefer reingehen und muss halt eben dann schauen, was ist da der grundlegende Unterschied? Ist das gerechtfertigt oder ist es halt eben weniger gerechtfertigt? Das ist jetzt nicht das perfekte Beispiel für Administration, aber es ist halt eben, soll darstellen in der Administration, die ja letzten Endes als Kosten auch mit reinlaufen, die Personalkosten verursachen, die entsprechend dann halt sein müssen in der Produktivität, kann es durchaus sein, dass da vielleicht der ein oder andere dann halt eben die Augen aufschlägt und sagt, naja, hoppala, da habe ich dann also vielleicht in dem Bereich auch viel zu wenig Leute, der seit Jahren schreit, wo ich glaube, ne, sei mal ruhig, das müsst ihr hinbekommen und stelle dann fest, dass ich im Branchenvergleich an der Stelle total unterbesetzt bin und dadurch mehr Personaleinsatz vielleicht noch eine höhere, deutlich höhere Produktivität erreichen kann.
Also es geht halt darum, die richtige Balance zu treffen. Am Ende sind Admin-Kosten auch Kosten. Am Ende sagt der Kaufmann, ob du jetzt da investierst oder dort, am Ende muss die Kohle halt bezahlt werden. Aber der Branchenvergleich erlaubt zumindest mal einen Benchmark von außen, wie du sagst, in Frage stellen, sowohl nach oben als auch nach unten. Kann auch sein, ich habe eine irre hohe Fluktuation, weil ich vielleicht zu wenig in der Administration habe, weil sich keiner kümmert. Der Prozess läuft nicht rund und alles sind nur am Feuerlöschen und Flicken, ne? Dann ist es auch am falschen Ende gespart.
Absolut, ja.
Aber die Quote zu betrachten oder sie überhaupt mal wahrzunehmen oder sie überhaupt mal zu sehen im Zeitverlauf hilft ja immer.
Genau. Jetzt haben wir euch über die heutige Folge, ich denke, so eine gute zwei Hände voll Kennzahlen gegeben, als Erweiterung oder als Personalkennzahlen in der Logistik 2026, die wir heute aufrufen wollen würden. Wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt, müssen wir schauen. Es wird wahrscheinlich immer noch bei deiner eingangs erwähnten Formel bleiben, mit der Produktivität. Aber schaut dort genau mal, Tauscht euch im Zweifel also auch über entsprechende Kreise mit anderen Unternehmen auf, um da vielleicht auch so ein Stück weit einen Benchmark dafür zu bekommen, wo steht ihr aktuell mit eurer Logistik? Seid ihr da gut unterwegs, seid ihr da schlecht unterwegs? Und wenn sich da keiner mit euch austauschen möchte, gibt es auch immer die Möglichkeit, sich dann also beispielsweise über offizielle Kennzahlen, also über offiziell erhobene Werte vom Statistischen Bundesamt zu vergleichen, ne? Also keine Ahnung, es wird also eine Krankenquote geben, an der man sich festmachen kann, die ganz Deutschland. Und vielleicht findet ihr die beim Statistischen Bundesamt dann also auch nach Branchen unterteilt, sodass ihr heute eben da einfach mal für euch feststellen könnt, wo stehen wir da mit unserer Logistik, wo müssen wir hin, sind wir drüber, sind wir drunter, sind wir gut, sind wir schlecht, um da einfach einen Eindruck dafür zu bekommen, um an den Prozessen in eurem Lager entsprechend Hand anzufassen und die generelle Produktivität im Lager ein Stück weit höher zu schrauben und damit letzten Endes ja dann ja, entweder an den Kosten zu drehen oder halt eben letzten Endes an der Produktivität nach oben zu drehen.
Also was ich noch mitgeben kann, ist, es gilt immer, Kennzahlenpaare zu finden, die möglichst konträr laufen, ne? Also als Beispiel sei jetzt die Pickleistung und die Fehlerquote genannt,
Guter Ansatz, ja.
oder was Vergleichbares, wo du immer wie wenn du mit dem Pferd reitest, nach rechts oder nach links ziehen kannst, und im besten Fall nutzt du auch diese beiden Kennzahlen, um Schwerpunkte zu setzen, ne? Wenn im Geschäft das Weihnachtsgeschäft total wichtig ist, dann macht es ja Sinn, vorher die Leistung fürs Jahr reinzuholen und zu sagen, im Dezember legen wir aber einen hohen Wert auf Qualität, weil der Kunde in dem Moment einfach super sensibel ist und auf Fehler extrem negativ reagiert und du dir das da schnell verscherzen kannst. Ne, ich nehme mal wieder die Buchbranche, bin ich jetzt schon lange raus, aber damals war es so. Zu Weihnachten das richtige Geschenk, das richtige Buch zu besorgen, war halt einfach elementar für einen Buchhändler, weil wenn er es bis zum 24. morgens nicht beigebracht hat, dann ist der Kunde nicht mehr gekommen. Also die Zeit ist vorbei, weil es Onlinehandel gibt, aber vom Prinzip zeigt es das ganz gut. Das heißt, da war es dann manchmal noch erträglicher, irgendwann im Sommer die Fehlerquote etwas höher zu haben und dort einen Wert eben dann in der Logistik auf die Leistung zu legen, aber im Dezember dann eben die Leistung etwas zu drosseln und auch so die ganz schnellen mit der erhöhten Fehlerquote, die du eigentlich das ganze Jahr auch genossen hast, dass sie dich hochgezogen haben, ein bisschen auszubremsen und dann eben zu sagen, hey, wir machen jetzt einen Qualitätsmonat, lass uns im Dezember auf die Fehlerquote gucken und lass mal, wir haben die Produktivität im Sack, ihr könnt ein bisschen durchatmen, aber guck, dass es genau ist, ne? Und wenn du die zwei Zügel dann gut spielst, kann bei anderen Kennzahlen genauso funktionieren. Manchmal ist es die Cut-off-Time. Es gibt Zeiten, da spielt es eine größere Rolle, weil die Stückgutnetz oder die Cap-Netzwerke mega ausgelastet sind. Es gibt Zeiten, da spielt es keine Rolle und er ist tolerant, weil er froh ist, dass er deine Brücke noch bekommt. Wenn du diese Paare an Kennzahlen findest, dann kannst du gut steuern. Wenn du immer nur einer Zahl nachrennst, dann steuerst du ja nicht, sondern dann bist du nur im Hustle. Ja.
Absolut. In diesem Sinne. Vielen Dank. War sehr spannend. Ich glaube, wir haben da ein gutes Update gegeben. Auch gerade, also ich fand deine Idee jetzt am Ende mit diesen Wertepaaren oder Kennzahlpaaren, diese gegenüberzustellen, die halt eben sich im Gegen, die ja, konträr zueinander verlaufen, das heißt, sich in gewisser Weise beeinflussen. Finde ich einen guten Ansatz. Und wenn man da so zwei, drei, vier, fünf Kennzahlenpaare hat, mit denen man beachtet, dann hat man, glaube ich, seine Gesamtproduktivität auch relativ gut im Griff und kann sie halt eben dann entsprechend steuern.
Oder das Gesamtsystem, ne? Weil dann kannst du das wie ein Auto langsam fahren, schnell fahren, in den Kurven Vollgas geben. Also dann beherrschst du das Gefährt oder das System in dem Sinn. Und dann schaffst du es eben, das Gesamtsystem möglichst kundeneffizient aufzustellen. Ne?
Ja, absolut. Ja, cool. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Wir bedanken uns und hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, danke und ciao, ciao.
Gute Zeit.